Hallo ihr da draußen, mein Name ist Frank Hesenius und ich erzähle euch die Geschichte von Dr. Kai Brenner auf einem fremden Planeten und wir haben Vantage weitergespielt. Wir haben die Karte 076 gezogen. Auf der Karte 076 steht geschrieben, dass eine sprudelnde weiße Substanz nach unten an einem Rohr fließt oder strömt mehr oder weniger auf der rechten Seite in einem Raum, den wir da sehen. Und ja, wie Dr. Kai Brenner in den Raum gelangt, was dort passiert, all das erleben wir jetzt in der Folge Nummer 8. Viel Spaß dabei. Vantage, das Logbuch des Dr. Kai Brenner, Folge 8. Die Werkstatt. Der erste Sonntag. Sonntag hat den Eingang gefunden. Ich sage das gleich, damit die Verhältnisse klar sind. Ich habe 21 Tage gebraucht, um auf diesem Planeten eine Tür zu finden. Und sie hat dafür einen Nachmittag gebraucht. Und genau genommen hat sie nicht einmal gesucht. Wir waren am Rand der Schlucht entlang gegangen, nach Norden, weil die Raute nach Norden zeigt und ich aufgehört habe, so zu tun, als hätte ich eine bessere Idee. Ich ging langsam, sehr langsam. Mein Arm pochte. Das Knie wollte bei jedem dritten Schritt nicht. Und ich rechnete geradeaus, wie lang mein Wasser reicht, als Sonntag von meiner Schulter sprang. Sie lief die Kante entlang, 10 Meter voraus, selbstverständlich wie auf einem Gehweg, und dann war sie weg. Nicht gefallen, nicht gesprungen, weg. Seitlich in die Wand hinein, an einer Stelle, an der keine Wand hätte offen sein dürfen. Ich bin hingehumpelt, so schnell mein Knie es zuließ, und habe mich auf den Bauch gelegt und über die Kante gesehen. 2 Meter unter dem Rand in die Wand der Schlucht geschnitten, war ein Bogen. Derselbe Bogen wie in den Ruinen. Dieselbe Form, dieselben unmöglichen Fugen. Derselbe Stein, der nicht gebrochen aussieht, sondern gewachsen. Und davor ein Sims, breit genug für einen Menschen mit Vertiefungen im Fels. Griffe, Tritte, alt, ausgeschliffen, benutzt. Jemand hat diesen Eingang gebaut, damit man ihn von oben erreicht. Und Sonntag saß im Bogen und sah zu mir herauf und wartete mit der ganzen Geduld eines Wesens, das genau weiß, dass der große, langsame Zweibeiner gleich etwas Umständliches tun wird. Ich habe etwas Umständliches getan. Ich bin mit einem Arm, einem halben Knie und einem Enterhaken 2 Meter in eine Schluchtwand geklettert und ich möchte nicht beschreiben, wie das aussah. Aber ich stehe jetzt in dem Raum dahinter und ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, was das hier ist. Ich versuche es, wie ich alles versuche, der Reihe nach. Der Raum ist groß, eine Halle eher rund, vielleicht 15 Meter hoch. Und die Decke wölbt sich zu einer Kuppel mit einer runden Öffnung in der Mitte, durch die das Abendlicht in einem schrägen Balken hereinfällt. In den Wänden Nischen, Reihen von Bogennischen, wie in den Ruinen, nur unversehrt. Und mitten im Raum stehen Bäume oder Säulen. Ich habe 20 Minuten gebraucht, um zu begreifen, dass diese Frage hier keinen Sinn ergibt. Sie sind beides. Dunkle, verdrehte Stämme, die aus dem Boden wachsen und sich oben verzweigen und die Kuppel tragen. Nicht stützen, tragen. Mit Astwerk, das in den Stein übergeht, als wäre es hineingeflossen. In der Rinde sitzen Punkte aus Glut. Kleine orangefarbene Lichter, die nicht flackern und nicht wärmen und die nicht erklärbar sind. In den Ruinen habe ich mich gefragt, ob der Wald die Mauern adoptiert hat. Ich habe es falsch herum gefragt. Hier wächst die Architektur. Hier ist nie etwas gebaut worden, das nicht auch lebte, und nie etwas gewachsen, das nicht auch geplant war. Wer auch immer diese Zivilisation war, sie hat den Unterschied nicht gekannt, den ich mein Leben lang für selbstverständlich hielt. Den Unterschied zwischen dem, was man macht, und dem, was von selbst entsteht. Ich stand sehr lange unter dieser Kuppel. Und dann hörte ich es. Der Raum klingt. Von den Ästen aus der Kuppel an Schnüren und Sehnen hängen Röhren, dunkle metallische Röhren in Bündeln, in verschiedenen Längen, manche kurz wie mein Unterarm, manche länger als ich. Und wenn die Luft sich bewegt, durch das Loch in der Kuppel, durch den großen hellen Torbogen auf der anderen Seite, der auf die Schlucht hinausgeht, dann streift sie diese Röhren, und die Röhren antworteten. Leise, tief, kein Klirren, kein windspielähnliches Gebimmel, Töne, lange, runde, gehaltene Töne, die sich überlagern und wieder trennen. Der Raum ist ein Instrument. Die ganze Halle, die Röhren sind gestimmt. Ich habe zugehört, ich kann das beurteilen. Mein Vater hat mich mit Stimmgabeln aufwachsen lassen, bevor ich lesen konnte. Sie stehen an Intervallen zueinander. Jemand hat diesen Raum gebaut, damit der Wind darin Musik macht. Und ich stand da, ein verwundeter Mann mit einer Steinechse zu Füßen, und dachte an ein Radio in einem Keller, das ein einziges Mal funktioniert hat. Einen Abend lang, während zwei Menschen nicht zu atmen wagten. Diese Zivilisation ist wahrscheinlich verschwunden. Ihre Städte sind Skelette, ihre Sprache ist ein Muster, das mein Scanner nicht speichern darf. Aber ihr Instrument spielt noch. Sie haben etwas gebaut, das ohne sie weiterklingt. Ich kenne keinen besseren Satz für das, was Menschen wie mein Vater unter Ewigkeit verstanden hätten. Dann der zweite Fund. Und der ist etwas schwieriger. Rechts an der Wand läuft ein Rohr herab. Es kommt aus der Decke, aus dem Stein oder aus dem Baum. Die Frage ergibt wiederum keinen Sinn, ich weiß. Und es mündet in ein flaches Becken in eines oder einer der Nischen. Und durch dieses Rohr strömt etwas herunter. Eine Substanz. Weiß, dickflüssig, langsam, und sie funkelt. Ich benutze diese Worte widerwillig, aber es stimmt, in der Masse sitzen winzige Punkte, die das Licht fangen, als wäre feiner Staub aus Glas darin oder etwas, das selbst leuchtet. Sie fließt nicht ständig, sie kommt in Schüben, alle paar Minuten wie etwas, das gepumpt wird, wie etwas, das ein Herz hat. Ich bin näher gegangen, und auf 2 Meter Entfernung traf mich auf einmal der bekannte Geruch. Süß. Nicht irgendein Süß. Das Süß, mit dem ich morgens aufwache. Das Süß, das ich für Durst gehalten habe und dann für schlechten Schlaf und dann für gar nichts mehr, weil ich aufgehört habe, darüber nachzudenken. Der Geschmack, den ich jeden Morgen mit Wasser herunterspüle und der immer wieder kommt. Ich stand vor diesem Becken und wusste mit einer Sicherheit, die keine Messung braucht, davon habe ich gelebt. In den 13 Tagen, in den 2 Tagen in der Grube, der andere, der mit meiner Stimme, der mit dem besseren Strich, der meine Wunden verbindet und meine Flasche füllt, der hat mich hierher geführt oder an Orte wie diesen. Und er hat mich gefüttert, wie man eine Maschine betankt. Und während ich da stand, lief Sonntag an mir vorbei, stellte die Vorderfüße an den Beckenrand und begann zu trinken, selbstverständlich, ohne Zögern, wie ein Tier an einer Tränke, die es seit Jahren kennt. Alles auf diesem Planeten kennt diese Quelle. Nur ich nicht. Ich kenne nur den Geschmack danach. Ich war hungrig. Ich will, dass das im Logbuch steht, weil es sonst niemand versteht. Ich war so hungrig, dass mir beim Bücken schwarz vor Augen wurde, und ich hatte seit dem Energieriegeln nichts gegessen, von dem ich weiß, und vor mir stand ein Becken mit etwas, das mein Körper offensichtlich verträgt, das mich nachweislich 3 Wochen am Leben erhalten hat und das nach den Sonntagen meiner Kindheit riecht. Ich habe nichts davon gegessen. Ich sage mir, dass das Disziplin war. Es war keine Disziplin, es war Trotz. Es war das Einzige, was ich diesem Planeten noch entgegensetzen kann. Die Entscheidung, wann ich esse und was. Wenn ich aus diesem Becken esse, bei vollem Bewusstsein, mit offenen Augen, dann gebe ich zu, dass der andere und ich denselben Körper betanken. Dann ist die Grenze zwischen uns nur noch eine Frage der Zeit. Noch nicht. Ich habe den Satz gedacht und dann habe ich gehört, was ich da denke, und mir wurde kalt. Noch nicht. So fängt das an. Ich wollte den Raum verlassen, das ist die Wahrheit. Ich stand schon im Torbogen und dann sah ich die Röhre am Boden. Sie lag unter einem der Baumkronenbündel, im Halbdunkel, ein Klangkörper, abgestürzt, das Aufhängungsband gerissen und brüchig, daneben 2 kleinere, zerbrochen, längs gespalten, seit langem stumm. Und oben, im Geäst, wo sie gehangen hatten, eine leere Stelle. Ein Haken aus gewachsenem Holz, an dem nichts hängt. Eine Lücke im Instrument. Ich habe sie gehört, bevor ich sie sah. Das ist das Verrückte. Ich hatte die ganze Zeit gehört, dass dem Klang etwas fehlt. Ein Loch im Akkord. Eine Stelle, an der der Raum den Atem anhält. Ich hatte es für Absicht gehalten, für fremde Musik, die ich nicht verstehe. Es war keine Absicht, es war ein Defekt. Und ich stand in dieser Halle, ein Ingenieur mit einem kaputten Arm vor einem kaputten Instrument, und in meinem Kopf sagte eine Stimme, die ich seit 3 Jahren nicht mehr gehört hatte, beiläufig, als wäre es ihr gerade erst eingefallen: Wenn du mal Zeit hast, ich hätte hier was für dich. Ich habe laut geantwortet, es steht auf der Aufnahme. Ich habe gesagt, ich habe Zeit. Ich muss etwas erklären, bevor ich weiter erzähle. Ein Wort in der Werkstatt meines Vaters hatte nicht alles einen Namen. Das war bemerkenswert für einen Mann, der seine Zangen nach Größen sortierte. Aber Provisorien, Zwischenstücke, Dinge, die es noch nicht offiziell gab. Ein Halter aus Draht, ein Adapter aus 2 falschen Teilen, das Ding, das man baut, damit andere das Ding funktionieren lassen. Die hießen bei ihm alle gleich. Hubbeldepupp. Reich mir mal den Hubbeldepupp. Welchen? Den da, den Hubbeldepupp. Ich habe dieses Wort gehasst. Ich war ein Kind, das präzise sein wollte. Ich wollte, dass Dinge richtige Namen haben, Fachbegriffe, Nummern. Ich habe ihnen mit 12 einen Etikettendrucker geschenkt. Er hatte damit ein einziges Etikett gedruckt und es auf eine leere Schublade geklebt. Ratet mal, was drauf stand. Auf dem Etikett stand Hubbel de Pups. Ich habe dieses Wort seit seiner Beerdigung nicht mehr gedacht, und heute, in einer Halle auf einem Planeten ohne Namen, habe ich es als erstes wieder in den Mund genommen. Was ich gebaut habe, ist kein Instrument. Ein Instrument baut man aus Wissen, mit Werkzeug, mit Zeit. Was ich gebaut habe, ist ein Hubbeldepupp, ein Lufthubbeldepupp. Mein Vater hätte den Namen sofort verstanden. Er hätte genickt und gefragt, wie ich die Tonhöhe geregelt habe. So. Die gespaltenen Röhren waren nicht zu retten, aber ihr Material schon. Es lässt sich bearbeiten wie dünnes Metall und klingt wie keines, das ich kenne. Härter im Anschlag, länger im Nachhall. Ich habe die Bruchstücke mit dem Messer zugerichtet und aus dem größten 4 Klangkörper geformt. Nicht Röhren, Tropfen, hohle, tropfenförmige Körper, oben eng, unten rund. Die Form gibt der Wind vor, nicht ich. Ein Rohr bläst man an, einen Hohlkörper mit Öffnungen umstreicht die Luft und er sinkt von selbst. Dann die Löcher. Größe und Orte bestimmen den Ton. Ich habe sie mit der Messerspitze gebohrt, in den Stufen, die ich hören wollte, und nach jedem Loch habe ich den Körper an die Lippen gehoben und angeblasen und nachgesetzt. Einarmig, den Körper zwischen den Knien, das Messer in der rechten, und Sonntag lag im Lichtbalken unter der Kuppelöffnung und hat mir zugesehen, wie jemanden, der etwas sehr Seltsames, aber offensichtlich Wichtiges tut. Ich habe circa 4 Stunden gebraucht, vielleicht 5. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Das schreibe ich noch einmal, weil es das Wichtigste an diesem ganzen Tag ist. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Ich habe nicht gerechnet. Ich habe nicht auf Geräusche hinter mir gelauscht. Ich habe keine Fluchtwege geprüft. Ich habe zum ersten Mal seit dem Absturz Nein, ich habe zum ersten Mal seit Jahren gearbeitet, ohne dass die Arbeit eine Flucht war. Es gab nichts zu überleben, es gab nichts zu verdrängen, es gab 4 Tropfen aus fremdem Metall, einen Faden aus Sehne und einen Mann, der einen Toten Gesellschaft leistet, indem er etwas Unnützes baut, das schön klingt. In meiner Familie hatte dieser Zustand einen Namen. Er hieß Sonntag. Die Echse, die so heißt, hat irgendwann geschlafen. Ich habe weiter gearbeitet und einmal habe ich mich dabei ertappt, dass ich summe. Ich habe mich nicht unterbrochen. Bei Einbruch der Dunkelheit war er fertig. 4 Klangkörper an einem Ring, der Ring an einem Band, alles ausgewuchtet, damit sich die Tropfen im Luftzug drehen, ohne sich zu berühren. Ich habe ihn in der Hand gewogen und war zufrieden auf diese stille, handwerkliche Art, für die es keine Worte braucht. Und dann habe ich ihn an die leere Stelle gehängt. Ich musste dafür auf die unterste Astgabel klettern mit dem schlechten Knie und der Haken aus gewachsenem Holz nahm das Band auf, als wäre es dafür gemacht. Der Ring pendelte aus, die Tropfen richteten sich aus, er passte wie angegossen. Er passte exakt in der Höhe, im Gewicht, im Abstand zu den Nachbarröhren, als hätte die Lücke seine Masse gekannt, bevor ich ihn gebaut habe. Ich bin heruntergeklettert und habe die hängenden Klangkörper gezählt. Ich weiß nicht warum, doch ich weiß es. Ich zähle inzwischen alles und ein Teil von mir wusste das Ergebnis schon bevor ich fertig war. 18 Röhren hingen in diesem Raum, als ich kam. Mit meinem Huppeldepup sind es 19. Ich habe die Lücke gefüllt, freiwillig, aus eigenem Antrieb an meinem ersten freien Nachmittag mit meinen eigenen Händen. Und ich werde die Frage nicht mehr los, ob irgendetwas auf diesem Planeten, das ich freiwillig tue, dieses Wort verdient. Dann kam der Wind. Er kam mit der Dämmerung durch den großen Torbogen von der Schlucht her. Ein langer, gleichmäßiger Zug, der die Banner hob und durch das Geäst strich, und der Raum begann zu spielen. Alle Röhren und meine 4 Tropfen mitten darin, und ich hörte sie sofort heraus, wie man das eigene Kind aus einem Chor heraushört, und sie sangen die 4 Töne, auf die ich sie gestimmt hatte. 4 Töne. Ich muss hier etwas gestehen. Ich habe beim Stimmen nicht nach einem Plan gearbeitet. Ich habe nach Gehör gestimmt, nach dem, was sich richtig anfühlte, Loch für Loch. Die 4 Töne sind der Anfang der Melodie. Der Melodie aus dem Radio, die ich am Bach gesummt habe, im kupfernen Abendlicht, an einem Abend, den man mir genommen hat, der, die das Radio meines Vaters ein einziges Mal gespielt hat. Ich habe sie in das Instrument gebohrt, ohne es zu merken, und ich stand da und dachte, gut, in Ordnung, das ist keine Magie, das ist ein Mann, der eine Melodie im Kopf hat und Löcher bohrt. Das ist das harmloseste oder besser die harmloseste Erklärung, die dieser Planet je zugelassen hat, und ich nehme sie, und dann spielte der Raum weiter.